Also der Verteidigungsminister hat natürlich ein ganz wesentliches Mitspracherecht im Bundessicherheitsrat, weil er natürlich auch die wesentlichen strategischen Hintergründe und Motivationslagen damit bestimmt. Was man aber zu den Aussagen von de Maizière natürlich sagen muss, ist zuerst mal, dass er damit natürlich in wesentlicher Weise versucht, und das macht nicht nur de Maizière, das macht er in Tateinheit mit Angela Merkel, die deutschen Rüstungsexportrichtlinien umzuschreiben, die bislang eben noch besagen, dass Waffenlieferungen in Krisengebiete und oder in Länder, wo Menschenrechte verletzt werden, nicht erfolgen dürfen oder nur in absolut begründeten Ausnahmefällen erfolgen sollen. Und das versucht man jetzt eben sukzessive aufzuweichen. Und mit Stabilität hat das Ganze natürlich überhaupt nichts zu tun. Dazu muss man sich übrigens auch nochmal vergegenwärtigen. Es geht ja nicht nur um die Lieferung von Leopard-Panzern an Saudi-Arabien, sondern es geht auch nochmal dazu, wie jetzt bekannt wurde von nicht allzu langer Zeit, auch um die Lieferung von Panzern an Katar, also in derselben Region liegend. Also wir sprechen ja auch wirklich um Deals, die im großrangigen Milliardenbereich liegen. Insofern geht es hier natürlich erstmal um viel Geld. Und wenn wir uns über das Motivationsbündel Gedanken machen, warum das alles passiert, dann ist natürlich ein allererster Grund tatsächlich erstmal, dass gesagt wird, wir müssen den Rüstungskonzern ein bisschen stärker unter die Arme greifen. Das hat damit zu tun, dass angeblich, so ist zumindest die Geschichte, die hier erzählt wird, die Rüstungshaushalte in Deutschland sinken würden und man deswegen sozusagen von deutscher Seite aus auch den Export stärker ankurbeln müsse. Ansonsten sei die Rüstungsindustrie dem Untergang geweiht, hört man da so Cassandra-Rufe etc. Das ist natürlich totaler Quatsch. Was tatsächlich der Fall ist, ist, dass es zwar einen Beschluss gab, mal im Juni 2010, dass der Rüstungshaushalt um etwa 4 Milliarden abgesenkt werden sollte, auf 27 Milliarden bis 2014. Den hat man aber inzwischen kassiert. Vor wenigen Wochen ist der neue Bundeswehrplan rausgekommen. Es sollen jetzt im Jahr 2013 wieder 33 Milliarden betragener Haushalt, 2016 noch 32 Milliarden. Also von sinkenden Rüstungshaushalten ist überhaupt nicht zu reden. Und damit eigentlich auch das ganze Argumentationsprofil, weshalb man die Rüstungsindustrie mit Exporten stärken müsste. Das ist also die eine Lüge, die uns da präsentiert wird. Jetzt ist die zweite Frage, warum macht man das? Na gut, einmal natürlich ist die Rüstungsindustrie, hat eine starke Lobby. Aber es geht auch politischerseits darum, natürlich eine starke Rüstungsbasis zu erhalten, weil die ist ein Stück weit eine Voraussetzung auch für eine militärisch gestützte Weltmachtpolitik. Das ist also so die zweite Überlegung, warum man diese Exporte ankurbelt. Also je umfassender und umsatzträchtiger die deutsche Rüstungsindustrie ist, desto stärker und besser kann sie natürlich auch die Bundeswehr beliefern in dem Versuch, deutsche Interessen militärisch durchzusetzen. Das sind jetzt Interessen, die haben relativ wenig mit der Region zu tun. Es gibt aber eben in der ganzen Konstellation noch einen dritten Aspekt, der ganz entscheidend ist, nämlich man will versuchen, über diese Rüstungsexporte den deutschen Einfluss im Mittleren Osten massiv zu steigern. Und das ist eine Idee, die eigentlich ganz wesentlich auf ein Papier zurückgeht, das im Februar 2012, also diesen Jahres, veröffentlicht wurde, das sogenannte Gestaltungsmächte-Konzept. Und da hat die Bundesregierung gesagt, wir suchen uns jetzt in allen wesentlichen Weltregionen, suchen wir uns Partner raus, sozusagen bevorzugte, befreundete Staaten. Und mit denen gehen wir bevorzugte Partnerschaften ein, auch im sicherheits- und militärpolitischen Bereich, und versuchen darüber, über diese Staaten als Transmissionsriemen auch eigenen Einfluss auszuüben. Und dass natürlich der Mittlere Osten mit 75% der weltweiten Ölvorkommen eine von diesen ganz wesentlichen Regionen ist, wo man das tun möchte, das liegt ja relativ auf der Hand.
Ja, wenn ich jetzt versuchen sollte, zusammenzufassen, dann, also wenn man sich die Geschichte von Waffenlieferungen und das Geschäft mit Waffen an sich anschaut, dann ist es vielleicht nur eine unausgesprochene Wahrheit bisher gewesen, dass Menschenrechte da eine untergeordnete Rolle spielen. Und Thomas de Maizière hat hier vielleicht nur etwas ausgesprochen, was man normalerweise nicht so gerne sagt. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann steht zu befürchten, dass dieses Geschäft mit den Waffen, dass da Menschenrechte in eine noch weiter untergeordnete Rolle spielen werden in Zukunft als bisher schon, oder?
Das ist der Punkt. Also die wesentliche Idee, die derzeit, Thomas de Maizière hat es ein bisschen anders formuliert, aber die wesentliche Idee, die gerade versucht wird, nach vorne zu bringen, ist, dass es eine Art von Persilschein geben soll. Länder, die strategisch als relevant deklariert werden, unter anderem eben jetzt Saudi-Arabien und Katar, per se von jeder Genehmigungspraxis oder jeder Verpflichtung auch nur begründen zu müssen, warum das jetzt sicherheitspolitisch geboten sei, auszunehmen und damit natürlich auch, so wachsweich das bislang auch immer war, einen ganz wesentlichen Begründungsdruck und Argumentationsdruck, den die Bundesregierung trotz allem immer hatte, wenn Waffen dahin verschoben wurden, und auch die daraus entspringende öffentliche Diskussion, das soll alles entfallen. Und das läuft unter dem Stichwort der sogenannten Merkel-Doktrin. Also Merkel hat vor einer Weile vorgeschlagen, dass die NATO doch einfach eine Liste von Staaten ausgeben solle, auf der ganzen Welt, die man als strategisch bedeutsam bezeichnet. Und aus dieser Liste raus sozusagen wird die komplette Genehmigungspraxis und die Rüstungskontrollbeschränkungen werden für diese Liste, sollen die ausgesetzt werden. Das ist die zentrale Idee und da sollen natürlich dann eben auch Länder wie Saudi-Arabien und Katar draufgesetzt werden. Das würde natürlich bedeuten, dass man sich jeglicher unangenehmer Debatte versucht zu entziehen, warum man eigentlich Waffen in eine Konfliktregion an Länder liefert, die selber expansiv dort tätig sind und massiv die Menschenrechte verletzen. Das ist natürlich, wäre das, wenn das durchgeht, und derzeit sieht einiges so aus, als ob das durchaus so sein könnte, wäre das eine massive Aufweichung der deutschen Rüstungsexportkontrollen, die ohnehin schon extrem lax sind. Und das noch dazu in einer Region, wo Saudi-Arabien und Katar ganz bestimmt nicht Akteure sind, die irgendwie zur Stabilität der Gesamtkonstellation beitragen, sondern im Gegenteil wesentliche Akteure in einer lokalen, sich immer weiter und schneller drehenden Eskalationsspirale sind.
Sie haben jetzt ein bisschen auch die Ansicht von Frau Merkel vielleicht und Herrn de Maizière so ins Feld geführt. Wie ist denn das aber, wenn man jetzt die gesamte Regierung betrachtet und die Thematisierung von Außenpolitik, wie wird denn die Debatte um Rüstungsexporte in der Regierung insgesamt geführt? Wie findet die denn statt und was sind da so die Positionen, die Grundpositionen, die geäußert werden?
Also man muss zuerst mal zwei Sachen unterscheiden. Über Rüstungsexporte entscheidet nicht die Regierung, sondern nur der Bundessicherheitsrat, was ein kleiner Teil der Regierung ist. Was tatsächlich der Fall ist, ist, dass es zum Beispiel innerhalb der CDU durchaus einige Stimmen gibt, die so mehr oder minder andeuten, dass es womöglich keine gute Idee sein könne, Ruprecht Polenz zum Beispiel, der ein verhältnismäßig prominenter Außenpolitiker ist in der CDU, dass es keine gute Idee sein könne, Waffen an alle möglichen Regime beliebig zu verschicken. Das sind aber insgesamt eher, würde ich mal sagen, Stimmen, die sich, sagen wir mal, im vernachlässigbaren Bereich ansiedeln. Die Mehrheit der Bundesregierung und der Regierungskoalition steht hinter dem Konzept, weshalb ich tatsächlich davon ausgehe, dass es versucht wird, nach vorne zu bringen. In der Bevölkerung sieht es natürlich übrigens ganz anders aus. In der deutschen Bevölkerung gibt es eine große Ablehnung gegenüber Rüstungsexporten allgemein und natürlich ganz besonders in Krisengebiete. Das ist aber, man muss eben auch natürlich hier den Drehtüreffekt ein bisschen bedenken. Die Rüstungslobby in Deutschland ist schon extrem stark und wir haben einen munteren Austausch zwischen Bundestagsabgeordneten, die dann irgendwann in den Chefetagen von irgendwelchen Rüstungskonzernen landen etc. Das heißt, hier gibt es natürlich auch starke institutionelle Verbindungen, die solche Positionen dann auch im Sinne der Rüstungslobby zu beeinflussen in der Lage sind.
Wie kann man denn, abgesehen von dem wirtschaftlichen Aspekt, den so eine Exporte sicherlich natürlich auch haben, also so ein Panzer wird nicht gerade billig sein, was verspricht sich denn die Bundesrepublik, abgesehen von diesen wirtschaftlichen Aspekten noch von dem Deal?
Na, man muss ja erstmal sehen, es sind zwei Aspekte, die man sich jetzt in der regionalen Einflusspolitik auf eine der wichtigsten Ecken der Welt verspricht. Das eine ist, wenn man zum Beispiel jetzt mit Saudi-Arabien und Katar so einen Panzerdeal macht, dann hängt da ja eine ganze Reihe von Folgeentscheidungen dran. Das heißt, jedes Ersatzteil, was diese Dinger brauchen, die ganze Ausbildung, das Training, der Kontakt mit der höheren Militäraristokratie oder wie man es dann auch nennen will in diesen Ländern, alles das hängt natürlich dann einer deutschen Firma mit dahinterstehenden Einfluss der deutschen Regierung. Das heißt, man kriegt natürlich auch einen starken Einfluss oder erhofft sich zumindest, ich bin aber auch der Auffassung, dass man das bekommt, auf dieses Land selbst und auf die strategische Ausrichtung dieses Landes. Und das Zweite ist natürlich, Saudi-Arabien und Katar stehen ja nicht allein in der Region, sondern sie sind praktisch die zwei wichtigsten Spieler einer Seite in dem, was man als New Arab Cold War bezeichnet, also eine neue Konfrontation im Mittleren Osten, wo eben Saudi-Arabien, Katar, andere Golfkooperationsstaaten auf der einen Seite stehen und die haben ein Interesse mit den westlichen Staaten und Deutschland einer massiven Schwächung des Irans und seiner Verbündeten, also Hisbollah, Syrien und dahinter auch zum Teil inzwischen immer stärker der Irak. Und hier haben wir natürlich eine regionale Konfliktsituation, wo Deutschland jetzt einen Konfliktakteur gegen den anderen aufrüstet, mit dem Ziel Schwächung des Irans, gegebenenfalls vielleicht sogar perspektivisch Angriff auf den Iran, durch wen auch immer. Und das ist natürlich eine Sache, die ganz massiv letztendlich die Eskalationsdynamik verschärft. Und dritter Punkt, den sich die Bundesregierung natürlich verhofft, vielleicht nicht erhofft, aber da darf man sich auf jeden Fall keine Illusionen hingeben. Diese Leopard 2 Panzer, das sind nicht reine zwischenstaatliche Kriegswaffen, sondern die lassen sich mit so einem Räumschild auch für innenpolitische Repressionen, Räumung von Protesten, Demonstrationen, Barrikaden und sowas einsetzen. Dafür ist er explizit mit umgerüstet worden. Das heißt auch, man versetzt diese Regime damit natürlich auch in die Lage, innenpolitischen Protest zu unterdrücken. Und damit natürlich macht man sich in einer eklatanten Weise natürlich jetzt schon im Vorgriff eigentlich an künftigen Menschenrechtsverletzungen mit, beteiligt man sich da mehr oder minder sehenden Auges mit, weil auch in Saudi-Arabien zum Beispiel ja durchaus relativ viel Unzufriedenheit mit dem Königshaus herrscht und es nicht von Hand zu weisen oder nicht unwahrscheinlich ist, dass es auch dort immer wieder zu größeren Protesten kommen wird, die gegebenenfalls dann auch mit diesen Leopard-Panzern ziemlich übel eingemacht werden könnten.
Also ein quasi Übergreifen des sogenannten arabischen Frühlings oder der arabischen Jahreszeiten auch auf Saudi-Arabien, was ja auch schon öfters ein Thema war. Wann ist denn mit einer Entscheidung bezüglich der Lieferung oder einer Panzerlieferung nach Saudi-Arabien zu rechnen?
Das ist im Augenblick meines Wissens noch nicht so ganz klar. Also in diesem Jahr gehe ich nicht mehr davon aus. Da muss man, glaube ich, aber nochmal genauer hingucken. Das hängt auch insgesamt, das Gesamtkonzept ist auch noch nicht so klar, weil die ursprüngliche Idee, hatte ich ja gesagt, war ja die NATO sozusagen eine Liste anfertigen zu lassen. Da wollen aber glücklicherweise einige NATO-Staaten gerade noch nicht mitmachen. Gerade einige der kleineren NATO-Länder sind eigentlich überhaupt nicht so besonders überzeugt, dass das eine gute Idee sei, zum Glück. Das heißt, das ist alles noch im Augenblick in einem Diskussionsstadium. Ich nehme aber an, dass die Panzer-Deals eigentlich im nächsten Jahr spätestens wirklich konkret angegangen werden.